Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Wir haben neulich ja darüber gesprochen, was das Ziel des Strafvollzuges ist und wie auf die Entlassung vorbereitet wird. Und dabei ist mir aufgefallen, dass du sowohl in den Medien als auch in den sozialen Medien ja immer wieder so liest, da wird irgendwas ausgeurteilt und das müssen die eh nicht absitzen. Die werden ja alle total früh rausgelassen und haben die gar nicht verdient. Und so ein bisschen, wie es auch bei den Lockerungen ist. Und dann dachte ich, lass doch mal so ein bisschen erklären, wann überhaupt eine vorzeitige Haftentlassung wie erfolgen kann. Es ist ja kein milder Umgang mit den Straftätern, der dahinter steckt, sondern das hat ja durchaus auch Sinn und Zweck. Deswegen lass uns doch mal über vorzeitige Haftentlassung sprechen.
Genau, und vielleicht spricht man da ein bisschen auch über Erfahrungswerte von Menschen, die viel Erfahrung damit haben. Ich habe mal eine Weile im Gefängnis gearbeitet. Und wenn es dann diese Gespräche gab von wegen vorzeitiger Entlassung, weil die geht nur mit der Einwilligung des Betroffenen, kam von den etwas hafterfahreneren Herrschaften oft, das sitze ich lieber auf einer Backe ab, als mir den Druck zu machen, danach zur Bewährungshilfe rennen zu müssen.
Ja.
Und das beschreibt eigentlich ganz gut, um was es geht. Also diese öffentliche Wahrnehmung, dass in der Regel eine Haftstrafe nicht bis zum Ende vollstreckt wird, ist völlig richtig. Und das ist auch Absicht und das ist auch gut so. Denn man muss sich mal vorstellen, man hat eine relativ kurze Zeitspanne in der Haft in einer absoluten Sondersituation. Totale Kontrolle, die jederzeit verschärft werden kann. Die Person muss praktisch nichts selber organisieren, wenn sie nicht will und wird selbst bei kleinen Dingen noch unterstützt, damit es irgendwie klappt. Aber sie muss sich nicht allein in der Außenwelt bewähren, muss nicht von ihren alten Kumpels Abstand halten, muss nicht den Versuchungen widerstehen, sondern ist ja eingekastelt. Und wenn wir jetzt erwarten würden, ab Tag X, nach der Entlassung muss der alles selber können, alles selbstständig machen, muss alles klappen. Er muss völlig straffrei sein, muss ganz anders leben als vorher. Das ist einfach unrealistisch. Und darum versucht man sozusagen, das Ganze zu einem gleitenden Übergang hinzukriegen und gleichzeitig, mieser Trick, aber effektvoll, die Zeit, in der man Einfluss nehmen kann, zu verlängern. Und das ist die sogenannte Reststrafenaussetzung. Das heißt, es werden 2/3 oder in manchen Fällen auch nur die Hälfte der Strafe wirklich abgesessen. Und auch da wird schon einiges gemacht, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja, um die Person fit zu machen. Und dieser Rest, der wird sozusagen auf Bewährung ausgesetzt. Das heißt nicht erlassen, sondern sagt, okay, wir behalten uns das vor, das kann schon einmal noch vollstreckt werden. Aber wenn du es schaffst, 2 Jahre, 3 Jahre oder 5 Jahre folgende Auflagen einzuhalten, pünktlich zum Bewährungshelfer, dich immer melden, wenn du umziehst, bestimmte Sachen einhalten, Drogentests abliefern, was auch immer und vor allem keine Straftaten begehst, erst dann erlassen wir dir den Rest. Das heißt, dieser Druck, dass möglicherweise nochmal ein Strafvollzug droht, wird über viele Jahre aufrechterhalten und gleichzeitig wird eine sozialarbeiterische Unterstützung angeboten. Und es ist einfach der viel sicherere Weg, um Menschen zu helfen, es doch wieder zu lernen oder oftmals erstmals zu lernen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, ohne Straftaten zu begehen. Also das, was so aussieht von außen oder gern so bewertet wird, mit denen ist man so milde und so nachsichtig, das ist tatsächlich nachhaltiger Opferschutz, vorsorgender Opferschutz, indem man versucht, die Leute aufs Gleis zu kriegen. Das ist 100-mal besser, als die x-mal hintereinander irgendwelche Strafen absitzen zu lassen.
Ja, und das finde ich eben an diesem Punkt oder an diesem Thema so super spannend und interessant. Deswegen wollte ich heute drüber sprechen, weil so eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was viele öffentlich wahrnehmen oder wie sie es einstufen und dem, wie der Betroffene das selbst sieht.
Ja.
Weil wenn man sich mit dem Thema nicht befasst hat, wird man ja immer denken, oh mein Gott, die sind ja alle super froh. Er wird vorzeitig entlassen. Geiler kann es ja nicht sein, muss ja nicht mal alles absitzen. Es gibt aber eine Fülle von Verfahren, du hast es eben schon gesagt, die Zustimmung ist erforderlich des Inhaftierten. Ja. Da ist das eben gerade nicht gewollt, weil eben die Bewährungsdauer zum Teil länger ist als die Reststrafe, die noch abzusitzen wäre. Und das ist was, da denken viele einfach überhaupt nicht drüber nach. Und dass dieser Druck der Bewährung an sich und vielleicht auch die Auflagen sehr viel unbequemer ist. Und deswegen finde ich das so spannend, weil gerade die vorzeitige Haftentlassung eher im Interesse der Allgemeinheit ist und manchmal gar nicht so sehr im ne, in der subjektiven Wahrnehmung, im Interesse des Inhaftierten. Deswegen dachte ich, das ist mal ganz spannend. Es gibt ja verschiedene Varianten. Du hast es eben so ganz kurz angerissen. Vielleicht erklären wir nochmal, was da so grundsätzlich Voraussetzung ist. Weil das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit ist ja ein wichtiger Aspekt. Das wird immer mit berücksichtigt.
Genau. Absolut. Also man kann sagen, es gibt zwei Hauptfälle, wenn man von lebenslänglich absieht. Das haben wir ja schon mal behandelt. Der Normalfall ist, dass man anstrebt, dass die Person nach Verbüßung von 2/3 der Haft oder der Strafe auf Bewährung rauskommt. Und die Bewährungszeit, die dann verhängt wird, ist in aller Regel länger als natürlich die Reststrafe. Und zwar deutlich länger. Bei 2/3, wie gesagt, das ist der Regelfall. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, muss auch entlassen werden mit Zustimmung. Und was wird abgewogen? Die Persönlichkeit, kriegt er das hin? Wie war das Vorleben? Wie waren die Umstände der Tat? Wie steht er zu der Tat? Wie wertvoll ist das Rechtsgut und wie groß ist die Gefahr für das Rechtsgut, wenn er entlassen wird? Und wie hoch ist das Risiko eines Rückfalls? Dazu guckt man auch, wie hat sich die Person im Vollzug verhalten. Also jetzt war nicht der höflich und nett und hat immer schön geputzt und aufgegessen, sondern da geht es wirklich darum, wurden Aggressionspotenziale sichtbar? Hat er sich mit der Tat beschäftigt? War er bereit zu Therapien und so weiter? Dann guckt man, wie sind die Lebensverhältnisse? Kommt er ein soziales Umfeld, das ihn auffangen kann? Hat er Arbeit? Hat er Wohnung? Sind irgendwelche Geldmittel vorhanden, mit denen man ein paar Wochen überbrücken kann? Und dann, wie wirkt die Aussetzung auf die Person? Nimmt er das praktisch als Bonus und sagt, super, jetzt geht's weiter wie bisher? Oder sagt er, okay, ich habe den Warnschuss gehört und jetzt passe ich besser auf? Ja? Und mit dieser Abwägung, das macht dann die Strafvollstreckungskammer, kann die 2/3-Entlassung gewährt werden. Seltener und nicht so automatisch gibt es die Halbstrafenentlassung. Die gibt es nur, wenn man zum ersten Mal im Gefängnis ist. Ansonsten wird die gleiche Abwägung gemacht, natürlich wie bei 2/3, weil die Problemstellung ist ja die gleiche. Man geht halt einfach davon aus, wenn man zum ersten Mal in den Knast einrückt, dass das schon einen ziemlichen Eindruck hinterlässt. Und ich glaube, jeder, der mal tatsächlich ein Gefängnis von Ihnen gesehen hat, war auch beeindruckt. Also es ist kein Bootcamp, ja, und die Leute werden menschlich behandelt und man nimmt auch viele Dinge Rücksicht, von der Ernährung über was weiß ich. Aber das ist auch kein Hotel. Und das Leben im Vollzug ist schon unter enormen Spannungen und Schwierigkeiten. Das ist sozial schon extrem schwierig. Und darum hat man auch diesen Grundsatz, den du vorhin erwähnt hast. Also man muss auch gucken, dass die schädlichen Wirkungen einer Haft möglichst klein gehalten werden. Also es geht nicht nur darum, zu sagen, zum Guten hinzuführen, sondern auch nicht noch Schlechteres zu machen. Deshalb übrigens hält man auch Jugendliche und Heranwachsende aus dem Erwachsenenvollzug raus. Ja, und vollstreckt bis mindestens 24, wenn es irgend geht, in speziellen Jugendgefängnissen, die andere Möglichkeiten bieten.
Da gibt es auch einen großen Unterschied. Also ich habe beides schon gesehen, Erwachsenenstrafanstalt, Jugendstrafanstalt. Das ist schon ein großer Unterschied.
Ja.
Also auch von den Räumlichkeiten her, wie das ausgestaltet ist. Der Alltag sieht ganz, ganz anders aus. Könnten wir irgendwann vielleicht auch nochmal gegenüberstellen. Und ich kann nur sagen, also wer ein paar Mal im Gefängnis war, ich kann mich noch erinnern, als nicht inhaftiert, sondern zu Besuch.
Ja.
Wenn du durch die erste Tür durchgehst und die fällt hinter dir ins Schloss, ich fand das schon krass. Ich fand das bedrückend. Das macht schon was mit dem Menschen. Und ich glaube, man unterschätzt es, was das für die Psyche bedeutet. Also, dass du in einer Selbstverständlichkeit, dich frei bewegen zu können, einfach so krass eingeschränkt wirst. Hat man sich selbst dorthin gebracht, ist klar, aber gleichwohl kann man das ja vielleicht berücksichtigen. Vielleicht könnte man zum Schluss noch kurz erwähnen, wie das Ganze vonstatten geht. Entscheidungsinstanz ist ja Strafvollstreckungsgericht. Und das ist aber auch jetzt keine Willkürentscheidung, sondern es gibt Stellungnahmen von der Staatsanwaltschaft, es gibt Stellungnahmen von der Justizvollzugsanstalt und gelegentlich auch mal von Sachverständigen.
Unbedingt. Also gerade wenn es um so Prognosen geht, wie ist die Tataufarbeitung, wie gefährlich ist jemand, wie hoch ist das Rückfallrisiko, da wollen wir schon uns absichern im Interesse möglicher Opfer. Da muss man schon gucken, dass das Hand und Fuß hat, diese Entscheidung. Und Juristen glauben zwar manchmal, sie wüssten alles und könnten alles, aber die Klügeren unter ihnen wissen, dass es nicht so ist. Und darum holen wir uns da Experten aus Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit und so weiter. Und wir hören auch sehr auf deren Rat.
Ich glaube, das war so das Wichtigste zu dem Thema, Jörg. Und ich finde es ganz cool, weil jetzt jeder, der uns zugehört hat, beim nächsten Mal, wenn er irgendwie einen reißerischen Artikel liest oder einen reißerischen Beitrag in den sozialen Medien, jetzt weiß, das ist kein Geschenk, sondern unter Umständen ist das für den Betroffenen gar nicht so gut, für uns alle aber schon.
Absolut.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.